ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Jörg Dötsch.
Hallo, guten Morgen, Herr Tassi, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben, mitten in der Ferienzeit. Liegt das daran, dass Ihre Kinder schon fast aus der Schule raus sind, dass sie jetzt wieder ein bisschen freier sind von den Ferien?
Ja, das ist in der Tat so, dass unser Sohn gerade 18 geworden ist vor 2 Tagen und sein Abitur gemacht hat. Der war noch im G8-Bereich. Ah. Ja, in der Tat. Also wir haben es auf den ersten Blick geschafft, aber die eigenen Kinder sind immer die eigenen Kinder. Und das werden sie auch immer bleiben.
Das heißt, die Probleme der Kinder werden einen immer berühren, egal wie alt die sind.
Es sind ja nicht nur Probleme, es ist ja ganz viel Schönes, ganz vieles, was einen froh und stolz macht. Und das ist natürlich als Gesamtbild das ganze Leben zu sehen.
Da höre ich den stolzen Vater raus. Da haben wir das Pferd jetzt mal von hinten aufgezäumt. Sie sind nämlich dreifacher Vater, Sie sind aber auch Kinderarzt. Sie sind Direktor der Kinderklinik an der Uniklinik in Köln. Sie sind als Forscher, als Funktionär, als Berater der Bundesregierung und als Buchautor auch auf die Bedürfnisse von jungen Menschen fokussiert. Sie wollen die ins Blickfeld der Politik und Gesellschaft rücken. Warum ist denn das hier in Deutschland eigentlich gar keine leichte Aufgabe?
Nun, wir haben so viele vordergründige Krisen, die immer ganz besonders wichtig sind. Und wir wollen sie ja gar nicht kleinreden und dürfen sie auch nicht kleinreden. Wir haben die Klimasituation, wir haben die Situation im Hinblick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen, wir haben Sorge um das Wirtschaftswachstum. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig ist es dennoch so wichtig, dass wir das und diejenigen, die in Zukunft unsere Gesellschaft tragen werden, dass wir die nicht vergessen. Denn sie sind natürlich der Lösungsansatz auch zu vielen unserer Probleme von morgen. Und das vergessen wir manchmal mit dem zu starken Blick auf die akute Krise.
Also Sie meinen, wir gucken zu viel auf die Ukraine und auf das, was Donald Trump mal wieder macht, anstatt auf unser eigenen Kinderzimmer.
Wir müssen darauf schauen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und es ist wichtig, aber hier die Balance zu halten. Nicht in dem Moment, wo die Kinder aus den Schlagzeilen nach Corona herausgeraten sind, zu sagen, jetzt wird ja schon wieder alles gut sein. Denn das programmiert natürlich, dass in der nächsten kritischen Situation, die die Kinder betrifft, es wieder von vorne losgehen kann. Das, was wir eigentlich lernen müssen aus der Corona-Zeit, ist, dass wir nicht genügend vorgesorgt hatten für die Kinder und dass das nicht noch einmal passieren darf.
Ja. Nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel, nämlich die Versorgung unserer kranken Kinder in den Kinderkliniken, so wie bei Ihnen. Da haben Sie im letzten Jahr Alarm geschlagen, Kinderärzte, Sie auch als Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, aufgrund der Zustände in den Kinderkliniken. Da war von Überlastung, von am Limit laufen die Rede. Hat sich da die Situation inzwischen etwas entspannt?
Jetzt ist im Moment natürlich Sommer. Wir haben nicht so viele Infekte und schon hat man das Gefühl, es ist alles weitgehend in Ordnung. Aber immer dann, wenn große Infektwellen kommen und die können immer wieder kommen und es wird auch die nächste Pandemie kommen, dann ist die Gefahr, dass es zu einer Überlastung kommt. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn die Kinder in der Corona-Zeit genauso krank geworden wären wie die Erwachsenen, dann wären die Kinderintensivstationen um ein Zehnfaches überlastet gewesen. Wir haben ein solches Glück gehabt, dass Corona die Kinder nicht so schwer krank gemacht hat. Die nächste Pandemie könnte anders verlaufen. Das könnten Erreger sein, die Kinder genauso krank machen wie Erwachsene. Und wir müssen das Gesundheitssystem für die Kinder so aufstellen, dass es in der Lage ist, auch solche Situationen abzufangen und dafür Rechnung zu tragen, dass Kinder genauso gut versorgt sind wie Erwachsene.
Aber ich höre da nach wie vor raus, dass es weiterhin ein strukturelles Problem an den Kinderkliniken in Deutschland gibt.
Das gibt es eindeutig. Das kann man überhaupt nicht verleugnen. Wenn Sie sehen, dass wir etwa 1700 Kliniken haben, in denen Erwachsene betreut werden, davon machen 1000 bis 1100 beispielsweise Wirbelsäuleneingriffe und im Gegensatz dazu nur 300 Kinderkliniken, dann sieht man, dass da eine enorme Diskrepanz besteht im Hinblick auf die Versorgungssituation von Kindern. Mhm. Und zum anderen hat die letzte Bundesregierung sehr stark daran gearbeitet, dass die Situation sich für die Kinder und Jugendlichen in der Praxis und in den Kliniken verbessert. Und jetzt kommen erste Schwierigkeiten auf, wie macht man das ganz genau? Und die neue Bundesregierung verabschiedet sich leider von einigen ganz wichtigen Aspekten, um die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in den Krankenhäusern so gut zu gestalten, dass sie ähnlich gut wie Erwachsene betreut sind.
Herr Dötsch, wir hatten gerade über Kinderkliniken gesprochen und dass es nach wie vor strukturelle Probleme gibt. Und da habe ich rausgehört vorhin, als Sie gesagt haben, im Vergleich, es gibt viel mehr Krankenhäuser für die Akutversorgung von Erwachsenen, die dann zum Beispiel Wirbelsäulenchirurgie machen. Kann man mit Kinderkliniken nicht genug Geld verdienen? Ist das auch ein Grund, warum es keine gibt?
Ja, es ist schwierig, überhaupt im Gesundheitssystem Geld zu verdienen. Natürlich kann man das als Klinik, die privaten Träger machen das vor, aber das geht natürlich sehr oft auch zulasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und die meisten öffentlichen Träger, die auch relativ gute und für das Personal gute Arbeitsbedingungen anbieten, sind natürlich da häufig gerade im Kinderbereich nicht besonders gewinnbringend. Das heißt, es gehört auch schon sehr viel Commitment von Seiten eines Vorstands, einer Geschäftsführung dazu, die Versorgung von Kindern und Jugendlichen aufrechtzuerhalten.
Wir haben auch gerade noch mal über Strukturelles gesprochen, nämlich dass Sie gesagt haben, die neue Bundesregierung wickelt da jetzt einiges wieder ab, was vorher mal als Verbesserung im Rahmen der Krankenhausreform beschlossen wurde. Warum? Warum machen die das?
Manche Dinge sind nicht so einfach. Wenn man sich beispielsweise anschaut, es ist relativ leicht zu definieren, wie ist ein Spezialist für Erwachsenen-Nephrologie definiert? Das ist ganz klar, der kümmert sich um die Niere. Wie definieren Sie einen spezialisierten Kinderarzt? Es gibt ja jede Spezialisierung im Erwachsenenbereich, gibt es in den Kinderkliniken auch nochmal. Und jetzt müsste man im Prinzip all diese Spezialbereiche abbilden. Dann wird es natürlich sehr kompliziert und sehr umfangreich. Deswegen ist der Vorschlag gewesen, eine Gesamtspezialisierung für die Kindermedizin, die dann auch besser finanziert ist, um eben aus dieser Unterfinanzierung herauszukommen, vorzuschlagen. Und das fällt im Moment schwer auf den ersten Blick. Das heißt aber nur, dass man vielleicht sich noch nicht genügend darum bemüht hat, das umzusetzen. Denn das wissen wir alle, wenn man den festen politischen Willen hat, dann kann man solche Dinge auch umsetzen. Und ich glaube, wir müssen das haben für die Kinder, weil wir sonst eben das Risiko eingehen, dass wir wieder auf die nächste Situation, die nächste Pandemie nicht richtig vorbereitet sind.
Mhm. Da sind wir wieder bei der Ausgangslage. Ja, also wie groß ist der Stellenwert von Kindern eigentlich in der Gesellschaft? Wie ist es aus Ihrer Sicht als Kinderarzt? Sie haben dazu ja jetzt auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise eigentlich schon letztes Jahr. Und zwar geht es darum, so um die ersten 10 Lebensjahre und wie wichtig die sind. Haben wir unsere Kinder da immer noch nicht genug im Fokus aus Ihrer Sicht? Zeigt sich das an solchen Dingen wie zum Beispiel der Krankenhausreform?
Ich glaube, wir denken zu leicht, die Kinder werden das schon machen. Die werden schon ihren Weg gehen. Vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, dass diejenigen, die politische Entscheidungsträger sind, meistens ihren Kindern alles bieten können, was möglich ist. Und vielleicht den Blick nicht so sehr in den Bereich werfen, in dem das viel schwieriger ist. Mhm. Und deswegen, wir sind keine kinderfeindliche Gesellschaft. Das möchte ich mal vorweg schicken. Aber wir sind eine Gesellschaft, die zu sehr glaubt, dass die Dinge sich von selbst entwickeln oder die vielleicht zu sehr auf den Staat wartet, dass er Dinge regelt, damit Familien mehr Kinder bekommen. Dass das nicht der Fall ist, das sieht man beispielsweise an Finnland. Finnland hat eine noch niedrigere Geburtenrate als wir, obwohl Finnland perfekt ist in ganz vielen Dingen. Es ist perfekt im Hinblick auf die gesellschaftliche Entwicklung, es ist perfekt im Hinblick auf die Unterstützung von Familien vom ersten Lebenstag an. Es hat ein hervorragendes Schulsystem, viel besser als unseres. Und trotzdem haben die Finnen, obwohl sie die glücklichsten Menschen der Welt sind nach den Umfragen, weniger Kinder als wir. Das heißt, daran alleine liegt es nicht. Sondern es ist ganz wichtig, den Fokus darauf zu richten, dass es ein wunderbares gesellschaftliches und familiäres Erlebnis ist, Kinder zu haben und dass sie das Leben unglaublich bereichern.
Hat sich die Ausgangslage für Familien, die entweder Kinder haben oder Kinder kriegen wollen, heute verändert im Vergleich zu, wann haben Sie angefangen?
Als Kinderarzt habe ich 1900, jetzt muss ich wirklich nachdenken, 1993 angefangen. Also Das ist schon lange her.
Ist doch schon mal eine Spanne von 30 Jahren,
die Sie
mit eigener Erfahrung überblicken.
Ja, also ich finde, dass sich sehr, sehr vieles verbessert hat. Wir haben sehr viele Erkrankungen, die wir mittlerweile gut behandeln können, die wir aufgeklärt haben. Wir haben insgesamt ein gutes Versorgungsnetz. Wir haben viel mehr Angebote. Die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher, die hat sich mehr als verdoppelt seit dem Jahr 2000. Also wir haben doch vieles auch einfach erreicht, was wir uns vielleicht oft nicht bewusst machen, wenn wir so die Probleme, die tagtäglichen, vor uns sehen.
Wenn man so die Schlagzeilen liest, dann überwiegt ja mehr das Negative.
Absolut.
Ne? Man hat so Kita-Plätze fehlen, ja, Sorgen ja, ist schlecht und Kinder.
Ganz genau, ganz genau. Natürlich sind auch die negativen Nachrichten immer die, die leichter eingängig sind und die leichter eben natürlich auch vermittelt werden. Und wir verlieren manchmal den Blick so für das Positive. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir einfach mehr Sorgen haben, auch als junge Eltern oder vielleicht auch als Menschen, die sich überlegen, ob sie Kinder haben sollen, überwiegen dann die Sorgen. Sie haben es vorhin angesprochen, in welche Welt werden die Kinder reingeboren? Schaffe ich das überhaupt? Bin ich überhaupt, bekomme ich die Note sehr gut dafür, dass ich dann Eltern oder Mutter, Vater sein kann? Und das ist der überhöhte Anspruch, den wir haben. Ich glaube, das hat sich dramatisch geändert gegenüber früher. Und das ist in meinen Augen auch eines der ganz, ganz wesentlichen Probleme. Mhm. Ein von mir sehr geschätzter Kinder- und Jugendpsychiater aus München, der Dr. von Hofacker, der sagt immer, wir Eltern, wir müssen nicht sehr gut sein, sondern wir müssen ausreichend gut sein. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss nicht perfekt sein als Eltern. Und wenn man diesen Perfektionsanspruch einmal verlässt, dann wird es vielleicht auch leichter, mit Optimismus an die Planung von Kindern heranzugehen.
Also ich glaube, SWR1-Hörerin Brigitte Stemmer, die wird sich jetzt freuen über das, was sie gerade gesagt hat. Die war nämlich vorhin noch nicht so ganz bei uns. Ihr Stichwort war Helikoptereltern, Rasenmähereltern. Was sind denn Rasenmähereltern? Habe ich noch nie gehört.
Ja. Also die Helikoptereltern sind ja diejenigen, die über ihren Kindern kreisen. Und die Rasenmähereltern sind diejenigen, die vor ihren Kindern mit dem Rasenmäher langfahren und ihnen den Weg überall hin ebnen.
Und also ich will auf eine Überfürsorge, was
ganz,
gerade
ganz genau. Und das ist natürlich das, was man auf keinen Fall empfiehlt. Denn Kinder müssen Erfahrungen machen. Sie müssen Erfahrungen machen, Hürden zu überwinden. Also der Rasenmäher würde die Hürde wegmähen. Und Kinder müssen lernen, vor einer Hürde zu stehen und Lösungen zu finden. Und auch Kinder müssen Krisen durchleben. Sie dürfen die nicht alleine. Dafür sind wir Eltern da. Sie dürfen die nicht alleine durchleben. Aber sie müssen lernen, wie gehe ich mit einer Krise um. Aus jeder Krise erwächst wieder neues Lösungspotenzial. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig. Denn irgendwann stehen die Kinder ohne die Eltern im Leben oder müssen das auch. Und dann müssen sie vorbereitet sein, auch Lösungen zu finden.
Also die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Ja, Urbanisierung, Klimawandel, Digitalisierung, das sind alles Riesenthemen, die auch unsere Kinder natürlich betreffen. Gesellschaftliche Krisen betreffen auch uns. Man hört ja jetzt ganz viel. Ja, kann man denn in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen? Ich komme jetzt mal hinterm Busch vor, Herr Dütsch. Ich kann dieser Diskussion ehrlich gesagt immer nicht so viel abgewinnen. Ich finde das ein bisschen Nonsens. Wie stehen Sie denn dazu? Also macht es Sinn zu sagen, ich gebäre lieber erst gar keine Kinder? Also wenn man es aus sozialen Aspekten nicht leisten kann oder so, das ist nochmal eine andere Frage. Das würde ich mal vor die Klammer setzen. Ja.
Also ich bin auch der festen Überzeugung wie Sie, dass das letztlich Kriterien sind, die es immer schon gab durch die ganze Geschichte hindurch. Also es gab Ende des 19. Jahrhunderts, hat man schon geglaubt, die Welt geht unter. Wir hatten viele Szenarien in der Geschichte, dass die Welt untergehen könnte. Ich erinnere mich an meine Jugend, dass man Angst hatte, es gibt einen Atomkrieg und wir alle sind vernichtet. Und es gab immer Gründe, keine Kinder zu bekommen. Die Lösungen haben wir dann doch immer wieder gefunden. Und wir werden auch diesmal Lösungen finden. Sie sind nicht leicht zu finden und sie werden nicht sofort da sein. Aber wir brauchen auch unsere Kinder, um mit unseren Kindern zusammen an diesen Lösungen zu arbeiten. Das heißt, die Antwort, keine Kinder zu bekommen, ist in meinen Augen ganz die falsche, denn sie wird uns keine Lösungen bieten.
Ja, Herr Dötsch, die Geburtenrate, die liegt aktuell in Gesamtdeutschland bei 1,35 Geburten. Die sinkt bis auf einen kleinen Mini-Ausreißer 2021 während der Pandemie wieder kontinuierlich ab. Allerdings gibt es da viele regionale Unterschiede. Was hören Sie denn von jungen Eltern auch zum Beispiel jetzt bei sich in der Klinik, in der Sprechstunde, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dem Kleinen jetzt noch ein zweites hinzuzufügen? Oft dann Zweifel?
Also ich glaube, diejenigen, die ein Kind haben, die sehen oft schon, dass sie es auch schaffen können und dass es gelingt, mit einem Kind zurechtzukommen. Klar, mit Schwierigkeiten, mit Sorgen. Und da erlebe ich das doch auch, dass viele das den Wunsch haben, ein zweites Kind auch zu haben. Auch unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das ganz üblich, wobei Kinderärzte traditionell immer viele Kinder haben auch. Ich glaube, die Überwindung ist vielleicht zu Beginn. Also will ich überhaupt Kinder oder will ich keine haben? Und wir haben natürlich heute einfach viele gesellschaftlich auch begrüßte und geförderte Lebensmodelle, die auch ohne Kinder sehr gut funktionieren. Das ist auch richtig, dass die Gesellschaft da nicht diskriminiert und dass die Menschen alle die Möglichkeit haben, frei zu leben. Und gleichzeitig sollte aber dieser Wunsch, jetzt vielleicht ohne Kinder zu leben, nicht daraus erwachsen, dass man eben Angst hat, davor Kinder zu bekommen. Diejenigen, die Kinderwunsch haben, und da wissen wir sehr, sehr deutlich aus Umfragen auch, dass der durchschnittliche Kinderwunsch erheblich höher ist als der realisierte Wunsch. Diese Menschen, die sollten wir versuchen zu gewinnen für die Gesellschaft, dafür, dass sie Kinder bekommen können. Und ich glaube, da gehört eben die allgemeine Einstellung natürlich dazu, da gehört die Medizin dazu, da gehört eine gute Versorgungssituation dazu, da gehört einfach aber auch der Optimismus dazu, dass wir unsere Krisen meistern werden.
Ich bin jetzt ein bisschen hängen geblieben bei den Kinderärzten, die mehr Kinder kriegen, weil eigentlich müsste es doch genau andersrum sein. Die sehen doch so viele Erkrankungen, die Kinder haben können. Da müsste doch dieses ärztliche Hypochondersyndrom eigentlich einsetzen und die müssten sich sagen, um Gottes Willen, bloß keine Kinder.
Ja, also das Schöne an der Kinder- und Jugendmedizin ist, 90% der Kinder werden wieder gesund. Also es ist ein so wunderbarer, Sie sind ja selbst im chirurgischen Bereich sozialisiert und da sind natürlich auch viele ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr gesund werden, denen man hilft. Und bei den Kindern ist es so, dass eben ganz viele zu uns in die Kliniken kommen und gesund nach Hause gehen wieder. Oder die zwar mit einer chronischen Erkrankung nach Hause gehen und damit leben müssen, aber dennoch, weil sie sie als Teil ihres Lebens begreifen und nicht als etwas, was sie plötzlich überfallen hat, damit trotzdem eine gute Lebensqualität gewinnen können.
Warum sind denn Eltern verunsicherter heute? Also hat es vielleicht am ehesten auch eine soziale Komponente, weil man muss ja sagen, für die Gesundheitsförderung kann man heute mehr tun als früher. Womit hat es zu tun? Ist es vielleicht dadurch, dass wir jetzt eben auch die Rollenverteilung bei den Eltern immer neu aushandeln, immer neu diskutieren müssen? Oder mit unterschiedlichen Familienmodellen heute auch im Gegensatz zu früher
auskommen? Ja, also das, was Sie ansprechen, ist, dass wir sehr verkopft sind auf einmal. Also früher war das einfach normal, man hat die Kinder bekommen. Ich möchte nicht sagen, dass es richtig ist, dahin zurückzukommen, gar nicht. Es geht nur darum, dass es früher mehr Gefühlssache war. Und heutzutage versuchen wir alles genau zu steuern. Wie machen wir die Aufteilung? Nach wie vielen Monaten beginnen wir wieder zu arbeiten, damit nicht auf dem Spielplatz geäußert wird, du bist aber viel zu lange von deiner Arbeitsstelle weg. Es wird alles exakt vorgeplant und dann merkt man, dass das Leben vielleicht auf einmal doch nicht so ist, wie man sich das alles vorher vorgenommen hat. Und diese Verkopfung unserer ganzen Prozesse im Hinblick auf die Kinder, die führt einerseits dazu, dass wir vielleicht a priori Abstand nehmen, davon Kinder zu bekommen, oder dass wir das als eine besondere Belastung empfinden, Kinder zu haben. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir das eine oder andere wieder stärker intuitiv entscheiden und dass wir auch in die Situation uns wieder zu versetzen, vieles auch als normal anzusehen, was wir heute auch zu schnell als krankhaft betrachten.
Es ist ja schon so eine Art gesellschaftliche Diskussion, die da im Gange ist. Ich will jetzt den Begriff Kulturkampf nicht bemühen, aber ich würde es schon auch in diesen Kulturkampf, der gerade tobt, auch mit reinnehmen, dass eben die einen sagen, nein, eine Familie, das ist die Kernfamilie aus Mutter, Vater, Kind. Die anderen sagen, nein, eine Familie, das kann vieles sein, das kann Regenbogen sein, das kann Patchwork sein. Das ist die Realität, muss man ganz offen sagen, wenn jede dritte Ehe geschieden wird. Und so weiter. Also ist diese Kernfamilie Mutter, Vater, Kind für das Kindeswohl das einzig Gute? Ich stelle die Frage schon so, dass die Nein sagen müssen, aber ich bin eigentlich an ihrer echten Meinung interessiert.
Ja. Meine echte Meinung ist, dass die Zuwendung der Eltern oder der Fürsorge verpflichteten oder berechtigten Menschen, die Zuwendung, die Liebe zu den Kindern ist das, was zählt. Und ob das ein junger Mensch ist, ein alter Mensch, ob das ein Mann ist, eine Frau oder ein Mensch, der sich keinem dieser Geschlechter zuwendet oder ordnet, das ist an sich völlig egal. Es geht darum, welche emotionale Beziehung baut man auf zu dem Kind, wie ist man für das Kind da, wie sehr ist man daran interessiert, dass das Kind zu einer verantwortungsvollen, eigenständigen Persönlichkeit heranreift. Und alles andere ist erstmal sekundär. Es kommt natürlich als sozusagen dann sekundäres, zweitrangiges Kriterium dazu, kann man sich mit dem Modell, in dem man lebt, das Ganze leisten. Das ist natürlich dann schon wichtig zu sehen, dass Alleinerziehende, insbesondere alleinerziehende Mütter, oft sozial erheblich stärkere Schwierigkeiten haben, den Kindern das zu bieten, was beispielsweise so eine klassische Kernfamilie mit zwei vielleicht auch noch sehr stark berufstätigen Eltern hat. Mhm. Das muss man dann immer noch sehen als, aber es ist ein sekundäres Kriterium im Hinblick auf die Kinder.
Ja. Wir haben ja kurz die Corona-Pandemie vorhin schon angesprochen, müssen wir aber nochmal drüber sprechen. Die Folgen der Corona-Pandemie haben sehr viel zur Verunsicherung mit Blick auf Kinder und Jugendliche beigetragen, weil die eben stark gelitten haben. Darüber wurde auch viel gesprochen. Aber irgendwie nur in den ersten 12 Monaten nach der Pandemie. Jetzt hat man das Gefühl, man hat das Thema gerne in den Schrank gelegt, Tür zugemacht und möchte eigentlich nichts davon wissen. Was sehen Sie in Ihrer Praxis? Sie waren ja vor 4 Jahren zu diesem Thema auch bei uns.
Ja, es ist in der Tat so, dass das Interesse etwas abgenommen hat, weil andere Themen natürlich scheinbar wichtiger geworden sind. Aber wir sehen nach wie vor gewisse Phänomene, die sich dort entwickelt haben in der Corona-Zeit, immer noch mit erhöhter Aufmerksamkeit und erhöhtem Problemlösungsbedarf. Es sind vor allem Essstörungen, also sowohl im Hinblick auf wenig Essen, also im schlimmsten Fall bis dahingehend, was man Magersucht, Anorexia nervosa nennt. Das ist das eine Extrem, aber auch das Übergewicht, die Adipositas sozusagen dann als nochmal gesteigerte Form des Übergewichtes. Das sind beides Phänomene, die wir nach wie vor anhaltend sehen. Was etwas abgenommen hat, ist die Ängstlichkeit, die Angststörungen. Das ist etwas zurückgegangen. Auch die Depressionen sind etwas zurückgegangen. Aber insgesamt kommt Ängstlichkeit noch mal leichter wieder, wenn wieder eine neue Krise kommt.
Darf ich da mal kurz einhaken? Also meinen Sie jetzt die Depressionen, die neu auftreten? Oder haben sich die aufgetreten sind während der Pandemie und sich danach gezeigt haben, haben die sich denn auch wieder verbessert? Konnten die denn gut therapiert werden?
Ja, genau. Also ich meine insbesondere das durchschnittliche Vorhandensein von Depressionen, also das, was wir medizinisch als Prävalenz bezeichnen, das ist wieder zurückgegangen.
Mhm. Sie haben vorhin von Übergewicht gesprochen und Sie sprechen da auch von einer Pandemie, also der Pandemie des Übergewichts. Ja. Wie groß ist denn dieses Problem inzwischen geworden?
Also das Problem ist mittlerweile drastisch in fast allen Ländern der Welt, dass wir zum Teil bis zu 20-25% der Kinder sehen, die übergewichtig sind oder adipös sind. Und das ist natürlich deswegen so kritisch, weil viele Folgeerkrankungen daraus entstehen können. Mhm. Und ich glaube, wir haben das, und das versuchen wir eben auch in unserem Buch auch nochmal zu beleuchten, wir haben in der Vergangenheit auch Fehler gemacht in dem Bereich als Ärztinnen und Ärzte. Wir haben zu stark darauf abgehoben, dass die Kinder oder Erwachsenen sich einfach mehr bewegen sollen, sich stärker disziplinieren sollen. Und das hat natürlich das Gefühl, insuffizient, nicht letztlich der Situation gewachsen zu sein, nochmal verstärkt und hat gar nicht den Menschen geholfen, letztlich aus diesem Übergewicht herauszukommen. Mhm. Und da sind wir heute doch zum Glück einen Schritt weiter. Der Bundestag hat vor einigen Jahren die Adipositas als Krankheit auch benannt, ganz klar. Und nicht sozusagen als letztlich Phänomen, das durch Nichtdisziplin entsteht. Und wir wissen natürlich auch im Hinblick auf die Krankheitsursachen viel mehr. Wir wissen, das sind die Gene, die eine größere Rolle spielen, als wir früher gedacht haben. Nicht ein Gen in den meisten Fällen, sondern Kombinationen. Wir wissen, dass es Veränderungen von Genen sind, insbesondere in den ersten 1000 Tagen des Lebens. Also das nennt man dann Epigenetik. Ja, und wir wissen natürlich, dass die Umwelt eine Rolle spielt.
Ja, da gibt es gerade zu dem Thema eine ganz spezielle Frage von Theodor Lipp, SWR1-Hörer aus Saarlach. Der fragt, ob die Auswirkungen für Kinder denn auch so dramatisch sind, wenn Eltern übergewichtig sind. Also Stichwort Epigenetik.
Ganz klar, ganz klar. Also da gibt es mittlerweile sehr klare Belege dafür, dass vor allem das mütterliche Übergewicht und noch mehr die mütterliche Gewichtszunahme während der Schwangerschaft das Übergewicht, die Entstehung eines Übergewichtes bei Kindern letztlich begünstigen. Und es gibt eben auch erste Daten dazu, dass das auch das Übergewicht des Mannes, dass das auch dazu führt, dass die Samenzellen natürlich des Vaters dann auch in einer gewissen Weise vorgeprägt sind. Also das ist auch ganz wichtig an dieser Stelle und insgesamt war vielleicht auch immer ein Problem bei der ganzen Adipositas-Diskussion, dass man zu sehr von Schuld, wer ist eigentlich verantwortlich, davon müssen wir wegkommen. Niemand ist schuld daran. Das sind oft Gegebenheiten, die zusammenkommen, sei es durch die Situation von den Eltern, sei es durch die Umwelt, sei es eben durch die Gene. Und es geht darum, gute Lösungen dafür zu finden und vor allem natürlich Vorbeugungsstrategien zu entwickeln, um es zu verhindern, aber nicht den Schuldigen zu suchen dafür.
Adipositas bei Kindern, also Übergewicht, das ist ein riesiges Problem. Professor Jörg Dötsch ist bei uns in SWR1. Leute, vor der Corona-Pandemie, da war das jedes sechste Kind. Jetzt schreiben Sie auch in Ihrem Buch, es ist, heute gibt es so viele Kinder, die übergewichtig sind wie nie zuvor. Hat die Corona-Pandemie auch das nochmal verstärkt?
Ja, leider. Das haben wir relativ schnell gesehen, dass also das Problem des Übergewichtes und der Adipositas weiter verstärkt wurde durch die Pandemie. Und das, was uns besonders große Sorgen macht, dass es auch vom Sozialstatus der Eltern abhing, ob das Phänomen sehr ausgeprägt war oder nicht. Viele, die große Wohnungen, große Möglichkeiten hatten, auch der Freizeitbeschäftigung, die konnten verhindern, dass ihren Kindern während der Pandemie große Einschränkungen doch drohten. Aber diejenigen, die das nicht hatten, die waren natürlich auf oft enge häusliche Verhältnisse auch eingerichtet, konnten sich weniger bewegen. Und deswegen ist da das Phänomen des Übergewichts auch noch stärker zum Ausdruck gekommen.
Da sind wir jetzt beim Thema natürlich auch soziale Faktoren. Ja. Das streifen wir jetzt vielleicht nur am Rande. Dazu haben wir auch mal eine extra SWR1-Leute-Sendung mit Katrin Boldebuck, Journalistin, gemacht, zum Fokus auf das Thema Kinderarmut. Kann ich sehr empfehlen, die Sendung. Es gibt eine Studie des Robert-Koch-Instituts, das mit dem Ergebnis, dass Kinder aus armutsgefährdeten Familien besonders stark eben auch an genau diesen Auswirkungen leiden. Also zählt wahrscheinlich auch Adipositas dazu. Ja. Ich frage jetzt mal ein bisschen naiv, wie kann es denn dazu kommen? Weil in meiner Vorstellung haben Kinder doch einen wahnsinnigen Bewegungsdrang. Ja. Also sind eigentlich viel mehr in Bewegung als wir und haben ja auch einen viel höheren Grundumsatz.
Ja, das haben sie auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es eine Frage letztlich dessen des Gleichgewichtes. Denn sie können natürlich, wenn sie nur immer mehr zu sich nehmen, als sie verbrauchen an Energie, dann nimmt man automatisch zu. Und auch das Umgekehrte wäre in gewissen Grenzen der Fall. Also insofern, es ist immer eine Frage natürlich der Balance. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir eben präventiv, also vorbeugend arbeiten. Und es gibt zwei Formen der Vorbeugung. Die eine ist die, dass man sozusagen versucht, für sich selbst die Dinge in Ordnung zu bringen. Das nennt man Verhaltensprävention. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, also um das nochmal zu vertiefen, die schwangere Mutter sollte nicht für zwei essen, sondern sie sollte sich bewusst sein, dass gerade in den ersten Monaten der Schwangerschaft das Kind ja kaum wächst. Das ist ja ganz, ganz klein. Der Embryo ist ganz winzig, passt noch in eine Nussschale am Anfang. Und da darf man nicht für zwei essen, sondern sollte sich so ernähren, sollte sich gesund ernähren, sollte sich so ernähren wie vorher, sollte Sport treiben, auch so wie vorher. Das ist alles völlig in Ordnung. Man darf auch Kaffee trinken in Maßen, alles in Maßen, aber alles sollte man machen, nur nicht eben zu sehr an Gewicht zu nehmen. Das ist schon die erste Form der Vorbeugung. Und dann eben später mit den Kindern gut darauf achten, dass man vor allen Dingen die Dinge nicht zu stark in die Nahrung einführt, aus denen Fettgewebe gebaut wird. Und das ist im Gegensatz zu dem, was man vielleicht so denken könnte, ist es gar nicht das Fett selber, das sozusagen dann in den Körper eingebaut wird, sondern es ist der Zucker. Der Körper ist darauf ausgerichtet, Zucker umzubauen zu Fett. Für schlechte Zeiten, das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft gewesen. In der Vergangenheit hat wahrscheinlich vielen Menschen das Leben gerettet. Aber in der heutigen Zeit, wo wir keine Hungerzeiten mehr haben, zum Glück in unserem Land, da baut man dann durch den Zucker Fett auf und dann wird man eben im Laufe der Zeit auch übergewichtig. Also das sollte man verhindern. Ja. Und um das vielleicht gerade noch mal ganz kurz zu sagen, hier müssen wir auch die Verlockungen für die Kinder versuchen, in den Griff zu bekommen. Denn wenn sie als Kind um die Schule herum oder um die Kita überall das Angebot für Süßigkeiten sehen, dann wird man auch verlockt, gerade wenn man noch ein bisschen Taschengeld übrig hat.
Wenn man so in die Lunchboxen der Kinder reinschaut, in den Kindertagesstätten oder in den Schulen, dann ist das ja natürlich ganz unterschiedlich. Also ich finde, da macht sich schon auch so eine Schere auf. Ja. Die einen, die überhaupt nicht drauf achten und da irgendwie ständiges Zuckerzeugs drin ist, und bei den anderen, die geradezu dogmatisch ihren Kindern keinen Zucker geben. Was ist denn jetzt richtig?
Ja, also ich glaube, richtig ist der gesunde Mittelweg. Es ist sicherlich nicht richtig, dem Kind, das sagt, ich möchte aber nachzugeben. Das wäre falsch. Das vernachlässigt unsere Erziehungsaufgabe. Wir sind schon auch dazu angehalten, den Kindern Grenzen aufzuzeigen. Wir wollen ihnen ja ermöglichen, später als Erwachsene ein eigenständiges Leben zu leben. Mhm. Und dazu müssen wir unsere Erfahrungen da umsetzen und auch sagen, das ist nicht gesund und das ist nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite darf auch keine so starke Fixierung auf, ich sage es auch mal bewusst, scheinbar besonders gesunde Nahrungsmittel erfolgen, denn das ist auch nicht immer der Fall. Mhm. Wenn man sozusagen immer glaubt, dass das Allergesündeste nur möglich ist, dann kommt es auch zu einer Fixierung auf Nahrungsgewohnheiten, die später auch zum Problem werden kann.
Das Thema Bewegung müssen wir natürlich gleich noch ansprechen. Ob Sie denn an diese Fettzellen-Gedächtnistheorie glauben, würde ich gerne wissen. Und natürlich auch, in welcher Entwicklungsphase diese Ernährungsgrundsätze besonders wichtig sind. Also das Erste war, ob Sie denn an diese Fettzellen-Theorie glauben, also praktisch, dass bei Kleinkindern das Fettzellen-Gedächtnis angelegt wird. Das heißt, wenn sie in der Phase zu viel Zucker, Kalorien und so weiter zu sich nehmen, Fettzellen also gefüllt werden, ob das dann Menschen sind, die später Probleme mit Übergewicht kriegen.
Ja, das war das, was man früher in der Tat dachte, dass die Anzahl der Fettzellen sozusagen angelegt ist und dann, selbst wenn sie etwas kleiner werden, dass die Zellen nach wie vor da sind und sich einfach wieder füllen im späteren Leben. Das ist wahrscheinlich zu einfach und zu bildlich auch gedacht. Es sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Es sind die Gene, die eine Rolle spielen, die Vererbung eben. Es ist das, was mit den Genen passiert, in vor allem den ersten 1000 Tagen, wo sozusagen die Funktion dieser Gene geprägt wird. Und es ist natürlich einfach das, was die Umwelt und die Ernährungsmethoden der Umwelt letztlich einem nahe bringen.
Das macht es ja auch so schwer, ne? Weil diese einfachen Wenn-Dann-Prinzipien, die funktionieren eben nicht. Wenn ich es so mache, dann wird es so.
Nein.
Ich habe alles richtig gemacht oder eben alles falsch.
Ganz genau. Und das ist richtig. Das macht die Welt schon wieder so kompliziert. Aber es entlastet einen auch von diesen permanenten Schuldgefühlen. Es gibt nicht einen Schuldigen. Es sind nicht die Eltern, die einen dann falsch ernährt haben. Deswegen muss man darauf zurückgreifen. Oder war es nicht selbst, der in einer bestimmten Phase irgendetwas falsch gemacht hat. Die Dinge sind komplex und das Wichtige ist, wie so oft im Leben, das Wichtige ist, nach vorne zu schauen, wie geht man mit der Situation um.
Ja, da habe ich noch eine wichtige Anmerkung zum Thema Schuld von SWR1-Hörerin Steff. Die sagt, oder Stefanie aus Karlsruhe schreibt sie uns, die sagt, eine wichtige Anmerkung, den Kindern wurde während der Corona-Pandemie ihrer Meinung nach oft suggeriert, du bist schuld, wenn Oma stirbt, weil Kinder als Pandemietreiber galten. Darüber ist, glaube ich, viel gesprochen worden, dass das inzwischen zum Glück abgeräumt ist, dass das ein Fehler war.
Ja, ganz klar. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Beitrag, auch in meinen Augen. Denn so darf man nicht umgehen. Jeder von uns wäre dann daran schuld, dass er irgendwann mal im Leben einen anderen Menschen angesteckt hat und dass mit dem irgendwann mal mit irgendeinem Virus oder irgendeinem Bakterium irgendetwas passiert ist. Das ist eine absurde Diskussion. Mhm. Und sie hat den Kindern sehr Unrecht getan und sie hat sehr vieles vermieden, was Öffnungen von Schulen beispielsweise anging für die Kinder. Ich sehe das genauso wie Sie. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche Schuld- und Verantwortungsdiskussionen im Hinblick auf Krankheiten unbedingt vermeiden.
Ja, ich hoffe, dass das einen Lerneffekt auch geben wird. Wir kommen mal zurück zum Thema Prävention und Ernährung, weil Bewegung ist ja auch ein wichtiges Thema.
Ja.
Eigentlich gibt es genug Angebote, um Kindern einer Bewegung zuzuführen. Also ich habe mal spaßeshalber auf die Seite der Stadt Stuttgart geschaut. Da kann man sich vor Angeboten für Kindersport, Kinderturnen und so weiter auch preisgünstig gar nicht retten.
Ja, absolut. Also das Angebot ist eigentlich toll. Es gibt vielleicht zwei Dinge zu bedenken. Das eine ist, hat man als Familie oder als Lebensgemeinschaft, wie auch immer, die Möglichkeit, letztlich diese Angebote wahrzunehmen, oder ist man so zu eingeschränkt, weil man die Kinder nicht mit dem Auto dahin fahren kann und die öffentlichen Verkehrsmittel das auch nicht ganz einfach hergeben. Mhm. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, da gibt es jetzt auch eine ganz aktuelle Studie dazu, es ist ganz wichtig, dass die Kinder auch in der Lage sind, selbst herauszufinden, welche Form von Sport macht mir denn am meisten Spaß. Es muss einfach auch mit Spaß einhergehen. Also man kann nicht sagen, du wirst jetzt im Leichtathletikverein angemeldet oder im Turnverein und das machst du jetzt, weil das vielleicht schon dein Bruder gemacht hat oder deine Schwester oder wer auch immer. Sondern es ist ganz wichtig, da auf einem spielerischen Weg herauszufinden, was passt eigentlich zu dem Kind, und dadurch dann einen Weg zu finden, dass man auch Freude daran hat.
Aber ist es denn unbedingt immer der Terminkalender, den man da füllen muss? Also was ist denn mit so einem Plädoyer zum Müßiggang? Also mit den Kindern einfach rausgehen, dann bewegen die sich doch auch.
Ein ganz wunderbarer Vorschlag, und ich glaube, der ist auch ganz richtig. Das ist vielleicht auch der Fehler, den viele von uns machen, dass wir glauben, wir müssen für unsere Kinder alles vorplanen. Wir haben den Klavierunterricht, wir haben dann den Sportunterricht und abends vielleicht noch die Elterngruppe, die dann alles nochmal durchdiskutiert. Mhm. Nein, das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Kinder brauchen Freiheit, Kinder brauchen auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln, innerhalb von klar gesteckten Grenzen. Die brauchen sie auch.
Mhm. Wir haben gerade über dieses Thema Ernährung gesprochen, wegen am Beispiel Zucker. In welcher Phase der Entwicklung ist es denn besonders wichtig, auf die Ernährung vielleicht besonders auch nochmal Acht zu geben, dass die ausgewogen ist? Also Fettzellen, Gedächtnistheorie haben wir jetzt abgeräumt. Trotzdem, ist es zwischen 1 und 3, ist es zwischen 3 und 6 oder eigentlich permanent?
Ja, also eigentlich würde man sagen, es fängt eben schon lange vor der Geburt an, schon in den Monaten des Daseins im Mutterleib und vielleicht sogar schon ein bisschen vorher. Wir hatten vorher das Thema der männlichen Samenzellen beispielsweise. Und wir gehen davon aus, dass es etwa bis zum Ende des zweiten Lebensjahres die Zeit ist, in der am meisten Prägung im Hinblick auf dann die Veranlagung zu Übergewicht entsteht. Das heißt, es ist eigentlich lange vor dem letzten Kita-Jahr, es ist vor allen Dingen lange vor der Schulzeit, dass diese Entwicklung stattfindet. Mhm. Warum sind das denn diese ersten 1000 Tage? Weil da natürlich die größte Entwicklung des Körpers auch stattfindet. Die Zellen teilen sich am häufigsten. Wir gehen ja, das sind ja am Anfang nur 2 Zellen. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dann beispielsweise am Ende des zweiten Lebensjahres, da ist man dann auf einmal 80 Zentimeter groß, nachdem man eben von 2 Zellen ausgehend gestartet hat. Und deswegen ist das also schon eine Riesenentwicklung, und da kann man sich vorstellen, dass diese sich permanent teilenden Zellen natürlich jedem Einfluss, der von außen stattfindet, ganz besonders gehorchen und vor allen Dingen diesen Einfluss dann wieder an die Zellen, die aus ihnen entstanden sind, weitergeben.
Deutschland hat 1992 übrigens die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert und erkennt damit das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an. Also gesund aufwachsen ist ein nationales Gesundheitsziel und eigentlich auch ein Grundrecht. Mhm. Professor Jörg Dötsch ist bei uns, und Sie sagen und schreiben es auch in einem Buch, das Sie letztes Jahr rausgebracht haben, das heißt Großwerden, geht es eben auch um diese ersten 10 Lebensjahre und dass die für eine gesunde Entwicklung besonders wichtig sind. Warum ausgerechnet die ersten 10 Lebensjahre? Ist ja eine lange Spanne auch.
Das stimmt, das ist eine lange Spanne. Wir haben das eben schon gesagt, warum die ersten 3 Jahre, also inklusive der Zeit im Mutterleib, so wichtig sind. Warum die Jahre danach? Weil wir noch sehr viel Einfluss auf die Kinder haben. Und das ja natürlich nicht nur wie in den ersten Lebensjahren hauptsächlich auch auf die körperliche Entwicklung, sondern je reifer die Kinder werden, natürlich umso mehr auch auf die seelische Entwicklung, auf die mentale Entwicklung der Kinder. Und das, was wir ihnen in der Kindheit mitgeben, das trägt sie dann durch die Jugend, in der natürlich notgedrungen, ja, und richtigerweise eben auch Abgrenzungen gegenüber den Eltern stattfinden. Und da kann man dann eben hoffen, dass man in diesen ersten 10 Lebensjahren so viel Sicherheit auch vermittelt hat und so viel Geborgenheit, so viel klare Aspekte vermittelt hat, dass das eben nicht in der Jugendzeit dann zu einem Problem wird.
Mhm. Greifen wir uns mal so 2 Aspekte. Sie haben da wirklich sehr, sehr viele Aspekte auch mit beachtet. Muss man ja irgendwie auch, es betrifft ja alles. Versuchen aber auch an vielen Stellen, glaube ich, so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, ja, den Eltern zu vermitteln, Bleib ruhig, ist alles noch im normalen Bereich. Weil man wird ja heutzutage von tausenden Einflüssen, vor allem aus den sozialen Medien, geradezu überhäuft. Weil sie auch beschreiben, früher hat man einfach die Oma gefragt oder die Großfamilie. Ja. Oder man hat auch schon als Jugendlicher gesehen, wie man mit kleinen Kindern umgeht. Heute ist es oft so, Eltern kommen erst in Berührung mit Kindern, wenn sie selbst welche haben.
Ja, ein Riesenthema, und das macht es auch wahnsinnig schwer. Also einerseits, dass man sehr ungefiltert Informationen bekommt, das ist ja in allen Lebensbereichen ein Problem. Und auch, dass man, wenn man verunsichert ist, vielleicht gleich versucht, professionelle Hilfe, also sprich den Kinderarzt zu suchen, aufzusuchen, der dann vielleicht auch sagt, oder die Kinderärztin, jetzt im Moment ist meine Praxis voll und ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich, ist ganz wichtig. Deswegen, das versuchen wir wirklich in unserem Buch auch sehr deutlich zu erklären. Wann sind sozusagen die kritischen Momente erreicht? Wann muss man wirklich zum Kinderarzt? Wann muss man in die Klinik sogar gehen? Vielleicht auch mitten in der Nacht in die Klinik gehen? Und wann kann man seine Nachbarin fragen? Es müssen nicht die Eltern sein. Ja, es können einfach auch Menschen sein, die Kinder haben.
Die sind immer sehr auskunftsfreudig,
wenn man sie mal die fragt. Die sind auskunftsfreudig und sie haben vor allem im Gegensatz zu den sozialen Medien die direkte Beziehung und sie können das Kind auch sehen. Ja. Es ist einfach viel, viel wichtiger als vielleicht ein Einzelfall aus den sozialen Medien.
Greifen wir mal ganz kurz ein Thema auf, das Sie auch aufgegriffen haben, nämlich das Thema Reisen. Es ist Reisezeit. Ja. Viele brechen morgen mit den Kindern in Urlaub auf und da kann man viel falsch machen.
Oder ja, man kann aber auch vieles auch richtig machen. Ja, also ich würde immer versuchen, das von der positiven Seite aus zu sehen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, was möchte ich eigentlich mit meinen Kindern auf dieser Reise erreichen? Und dass man es eben aus Sicht der Kinder auch sieht. Also dass eine Reise alleine im Interesse der Eltern durchzuführen, das sollte man sich überlegen. Denn es geht ja um die Familie in dieser Zeit auch. Das heißt, man darf sich einfach schon durchaus die Frage stellen, ob es jetzt gut ist, mit dem Neugeborenen eine Fernreise anzutreten in ein Land, bei dem die Gesundheitsvorsorge zum Beispiel nicht ganz klar ist. Aber wenn man jetzt sagt, wir gehen mit dem Kind irgendwo hin, wo das Kind eben was hat von dem Urlaub, wo es was lernen kann, wo es soziale Kontakte knüpfen kann, wo es vielleicht auch Bewegung ausüben kann, in einer besonderen Art und Weise, wo Interessen weiter gepflegt werden, dann ist das einfach sehr, sehr zielführend natürlich für ein Kind. Und das kann man, da sollte man natürlich schauen, mal abgesehen von dem Reiseland, hat das Reiseland wirklich die Gesundheitsvorsorge, die ich mir vorstelle für das Kind? Und da sind wir manchmal ein bisschen, wir haben manchmal das Gefühl, das ist überall auf der Welt so wie bei uns. Das ist es natürlich definitiv nicht. Plus wir haben dann vielleicht auch sprachliche Probleme. Darauf sollte man insbesondere achten, wenn das Kind doch eine chronische Erkrankung hat, dass man vorher übersetzte Krankenunterlagen hat, die man im Zweifelsfall dann dort auch vorzeigen kann. Aber ansonsten ist es natürlich sehr gewinnbringend, mit Kindern in Urlaub zu fahren. Ganz unabhängig davon, ob sie auf den ersten Blick ganz gesund sind oder ob sie auch eine chronische Erkrankung haben.
Ich denke, Sie sprechen da auch aus Erfahrung, weil Sie es ja sehen dann in den Kliniken, wenn die Menschen da zu Ihnen kommen. Wenn der Urlaub vorbei ist, dann kommt wieder Infektsaison im Herbst, Winter. Ja. Und viele Eltern fragen da bei Ihnen nach, hat mein Kind einen Immundefekt? Das ist für mich auch überraschend, dass Sie da jetzt das gerade aufgebracht haben, vorhin in der Pause.
Ja, das ist für viele Kinder, nicht so sehr für die Kinder, aber für die Eltern ein großes Thema, weil man das Gefühl hat, das Kind kommt jetzt in die Kita, vielleicht das erste Jahr auch. Es geht gleich im Oktober los, der erste Infekt, und eigentlich bis Weihnachten hat man gar keine Zeit ohne Infekte. Und dann stellt man sich die Frage, ist das vielleicht der gleiche Infekt, der gar nicht ausheilt, und kann das denn noch normal sein, nachdem man das vielleicht vorher gar nicht so kannte? Und da muss man eben wissen, dass Kinder normalerweise zwischen 6 und 8, manchmal bis zu 10 Infekte haben. Wenn sie noch gar keine Infekte haben, können es auch mal 12 sein in einem Jahr. Und die reihen sich natürlich alle aneinander dann ganz oft, so dass man das Gefühl hat, die Kinder werden gar nicht mehr gesund. Mhm. Und da gehen wir sehr, sehr deutlich ein in dem Buch darauf, was sind denn Merkmale dafür, dass ein Kind vielleicht dann doch nicht mehr die normalen Infekte, die es durchmachen muss, hat, sondern dass irgendetwas anderes zugrunde liegt. Wann ist Fieber wirklich kritisch? Wann ist es nicht kritisch? Wann kann man mit seinem Kind, das einen Infekt hat, noch in die Kita gehen? Wann sollte man das lieber bleiben lassen? Das sind alles Dinge, die wir versuchen zu diskutieren. Sie sind nicht immer einfach zu beantworten, das muss man auch sagen. Aber das sind ja Auseinandersetzungen, die viele Eltern, die kleine Kinder haben, ständig bewegt.
Also ich drücke Ihnen für Ihre Mission, das Ganze, dem Ganzen mehr Öffentlichkeit zu verschaffen und natürlich auch für Ihre weitere Zukunft die Daumen. Und freue mich, dass Sie da waren, Professor Jörg Dötschen, SWR1 Leute.
Ich danke Ihnen sehr herzlich und ich freue mich sehr, dass Sie so viele Themen für die Kinder hier in Ihrer Sendung darbieten. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.